Vorsicht, Spannung, Energie erklärt. Willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Wir wollen Energie und die Energiewende erklären, über Strom, Wasser, Kilowattstunde, PV, Wind, Speicher und Stromnetze sprechen, Fakten und Zusammenhänge erläutern. Wir, das sind der Vorstandssprecher der Energie, Mike Render. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Herr Linder. Ja, hallo.
Und mein Name ist Heiko Linder. Ja, dann legen wir gleich mal los und wir beginnen am besten am Ende. Denn am Ende kommt der Strom, wie wir alle wissen, aus der Steckdose. Das ist gut, der kommt zuverlässig und sicher. Kommt denn der Strom in den Nürnberger Haushalten, der aus der Steckdose kommt, aus St. Reuth?
Also erstmal ist schon mal gut, wenn er kommt, der Strom. Dafür stehen wir ja, Versorgungssicherheit vom Ende bis zum Anfang. Und ja, oft ist es so, dass er aus St. Reuth kommt. Also wir produzieren schon das meiste hier, was wir in Nürnberg verbrauchen.
Aber eben nicht alles, gell? Also es braucht schon ein bisschen mehr für so eine Großstadt wie Nürnberg. Das heißt, im Endeffekt gibt es ja verschiedene Rollen, wie wir bei uns in der Energiebranche sagen. Wir liefern Strom, aber wir erzeugen Strom, aber den meisten Strom, den wir hier in Nürnberg beliefern, die Haushalte, der kommt sozusagen auch von der Börse.
Liegt eigentlich auch darin, dass unser Kraftwerk in St. Reuth ein Fernwärmekraftwerk im Fokus ist. Und wenn es im Sommer warm ist, dann brauchen wir halt wenig Wärme und machen auch wenig Strom. Und dann brauchen wir natürlich viel Strom von der Börse, richtig? Und im Winter ist es halt umgekehrt. Wenn es kalt ist, dann produzieren wir viel Wärme, viel Strom und dann brauchen wir wenig bis gar nichts aus der Börse. Von daher kann man es also nicht immer so pauschal sagen, woher kommt jetzt der Strom, aber die Faustregel ist, wenn kalt, dann kommt der Strom aus der Steckdose aus St. Reuth.
Aber nochmal Börse, das klingt für mich so nach irgendwie Aktienhandel etc., aber es gibt diese Strombörse ja seit der Liberalisierung. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, was steckt dahinter, die Idee dahinter und wie funktioniert das eigentlich?
Also zocken tun wir nicht an der Börse wie andere mit Aktien, sondern es ist eigentlich so, dass halt dort die Angebots- und Nachfrageseite in Einklang gebracht werden. Also es gibt halt viele Kraftwerke, die produzieren Strom und es gibt dann viele Menschen, so wie wir hier auch als Energie in Nürnberg oder auch bei uns in der Netzregion, die wollen halt ihren Kunden Strom zur Verfügung stellen und dann muss man sich halt treffen und dann sagt ein Kraftwerksbetreiber von mir aus irgendwo auf dieser Welt, nicht auf dieser Welt, in Deutschland, so viel Geld möchte ich und wir sagen, okay, so viel Geld zahlen wir dir und dann kommen wir zueinander und dann haben wir genug Strom für unsere Kundinnen und Kunden.
Das heißt, ich muss ja im Vorfeld immer wissen, wie ist der Verbrauch in so einer Großstadt, zumindest oder von unserem Kundenbestand, das weiß ich und sage dann, für diese Menge X brauche ich dann den Strom und versuche natürlich das Beste dann für unsere Kundinnen und Kunden rauszuholen.
Also das zu wissen ist schon ein mehrstufiger Prozess, wenn wir schon im Detail sind. Also dass wir dann wirklich sagen, okay, wir glauben es zu wissen ein Jahr vorher. Dann prüfen wir natürlich nochmal im Quartal vorher, dann prüfen wir einen Monat vorher, die Woche vorher und am Tag vorher, weil das hängt von vielen Faktoren an. Ab zum Beispiel, ist morgen Feiertag oder nicht? Gerade im Mai, Juni haben wir jetzt ja einige Feiertage. Der Stromverbrauch ist signifikant anders. Das heißt also, diesen Prozess, den gibt es halt ganz, ganz oft. Und ja, dann ist das so, dass wir es optimal natürlich beschaffen wollen. Denn an einem Feiertag ist vielleicht der Strom billiger als an einem Nicht-Feiertag. Und dann wäre es natürlich schlecht, wenn wir ein Jahr vorher zu teuren Strom kaufen würden. Aber das ist unser Antritt, das natürlich möglichst optimal immer zu tun.
Ein Jahr vorher, muss ich nochmal nachfragen, ein Jahr vorher ist ja eine verdammt lange Zeit. Das heißt, ich nehme natürlich die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, weil es mein Kundenstamm ist. Es kann ja immer nur geschätzt werden, oder?
Absolut. Und deswegen muss man immer qualifiziert gut schätzen, wer zieht wohin, wer kommt zusätzlich nach Nürnberg oder wer zieht weg, wie viel Industriestrom brauchen wir. Das spielt alles in einen großen See. Und das ist ein Jahr vorher natürlich viel gröber als am Tag vorher. Und selbst im Tag kann es sein, dass wir sogar noch nachhandeln müssen und nochmal optimieren können. Also das ist viel Arbeit, viel Prognose, viel IT, aber macht uns ja auch Freude, dass das für die Kundinnen und Kunden ankommt, ja.
Was wir tun, tun ja alle anderen Stadtwerke und Lieferanten ja auch. Das heißt, die treffen auch Prognosen und am Schluss trifft man sich alle mit den Prognosen, wenn man so will, an der Börse und sagt, okay, Leute, die Menge brauchen wir jetzt hier. Und dann musst du die andere Rolle noch geben, irgendwer muss die Menge auch produzieren.
Absolut, also es tun alle und deswegen ist es ja über eine Börse organisiert und nicht im 1-zu-1-Geschäft. Also das wäre nicht überschaubar. Wir haben 900 Stadtwerke, vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht genau, 30, 50 Kraftwerksanbieter. Und wenn die das bilateral jeden Tag miteinander telefonisch machen müssten, dann können wir uns alle vorstellen, wie 90 mal 550 Gespräche ausfallen. Das geht nicht mehr. Und deswegen nennen wir das auch Börse und da findet das statt. Gut, wir haben noch die Besonderheit natürlich, dass wir nochmal einen Abzug bringen. Was haben wir an Eigenerzeugungsanlagen, sprich Sandreuth? Ein kleineres Stadtwerk braucht das nicht. Die haben halt nur die Verbrauchsseite. Wir haben halt schon auch eigene Kraftwerkskapazitäten. Wir haben eigene Windräder, eigene PV-Anlagen. Und das müssen wir dann nochmal alles zusammenlegen, damit wir den günstigsten Strommix zusammenkriegen.
Also deswegen muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen physikalischem Stromfluss und tatsächlich dann bilanziellen, wie wir sagen, also was dann eingekauft und verkauft wird und wurde. So setzt sich dann auch der Strompreis zusammen. Das ist aber umgekehrt, ne? Es geht ja gar nicht nach der Nachfrage, sondern es geht mehr nach dem Angebot.
Der Strompreis an den Börsen setzt sich rein aus dem Angebot zusammen. Das ist richtig, genau. Dass wir wirklich vorher gucken, wie viel Nachfrage, obwohl, nee, eigentlich muss man sogar sagen, beides, ne? Es gibt ganz viel Angebot, ja. Und je mehr Nachfrage ist, umso mehr von dem Angebot wird gezogen. Also es gibt einen Anbieter, der sagt meinetwegen 70 Cent, 70 Euro, nennen wir es einfach als Beispiel. 7 Cent die Kilowattstunde möchte ich Strom haben. Reiner Strom, Energiepreis ohne Steuern, Umlagen, Netzentgelt und so weiter. Entspricht 7 Cent ungefähr, ich sage jetzt mal 28 Cent beim Endkunden. 7 Cent möchte ich haben. Der zweite sagt 7,1, der dritte sagt 7,3 und so weiter. Und je mehr Nachfragen, umso teurer wird halt der Preis. Also wenn so viele Nachfragen, dass der Kraftwerksanbieter mit 8,4 Cent auch dann bieten muss, dann zahlen alle 8,4. Das ist das Spiel an der Börse. Also beides bestimmt dann halt das Angebot, ja, weil die Kraftwerksbetreiber ihren Preis festsetzen. Aber die Nachfrage bestimmt dann in Summe auch die Höhe des Angebotes. Da treffen wir uns. Und das können wir halt nicht alleine bestimmen, denn 900 Leute fragen an und 50 circa bieten an. Und so trifft es sich dann am
Ende. Aber da sieht man schon mal, wie komplex dieses Gebilde ja auch ist, ne? Also das muss ja über IT gesteuert sein, sonst kann man es ja gar nicht mehr nachvollziehen. Also gibt es denn auch schwarze Schafe, die dann extra weniger anbieten oder extra mehr anbieten, um das zu einfach. Ich denke jetzt nur mal an die klassische Börse. Irgendwie gibt es das da beim Stromthema auch?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt sogenannte Bilanzkreis-Ausgleichsmechanismen. Und wenn man dann halt immer in seinem Bilanzkreis, meinetwegen wir sind zuständig für die Stadt Nürnberg, immer zu wenig prognostiziert, dann gibt es halt ordentlich auf die Finger. Und das geht nicht. Nein, okay. Grundsätzlich nicht.
Okay, und dann haben Sie vorhin was Wichtiges noch angesprochen, weil das eine ist der reine Rohstoffpreis. Ich sag's mal so ein bisschen schon ein bisschen alt. Und das andere ist sozusagen, was dann an Steuerumlagen draufkommt. Und das ergibt ja am Schluss dann erst den Endkundenpreis, also diese 7 Cent Kilowattstunde, die an der Börse gehandelt wird. Das ist ja nicht, was beim Endkunden ankommt. Das ist ja wesentlich mehr.
Ja, und das ist das große Dilemma, wo wir mal diskutieren, in der Presse auch mal dann lesen, Solarenergie kostet 3, 4, 5 Cent. Das ist auch richtig, wenn man das misst am Börsenpreis in der Produktion. Aber es ist halt so, dass wir ja dann ganz viel Steuern, Umlagen, Netzentgelte vor allen Dingen oben draufsetzen müssen, sodass wir dann am Ende halt beim Endkunden bei, je nachdem welches Jahr man jetzt guckt, 28, 27, 30, 32 Cent, kommen wir dann am Ende raus. Aber es sind halt sehr, sehr viele staatliche Umlagen, die wir draufschlagen müssen. Da können wir auch gar nicht wählen.
Ich hab vorhin mal nachgeguckt, da waren wir nämlich bei mal so einem 10-Jahres-Vergleich, also 2015, waren die Strompreise ja auch schon bei 27, 28 Cent, 29 Cent. Jetzt bei uns ist es, glaube ich, aktuell um die 30, 31, 32, kommt ein bisschen auf den Tarif an. Das heißt, diese Wahrnehmung, die man so von außen hat, oh Gott, die Strompreise sind wahnsinnig teuer geworden. Ja, sie sind teurer geworden und wir hatten diesen Ausschlag natürlich aufgrund der Ukraine-Krise oder des Krieges. Aber so ganz stimmt die Aussage nicht, ne?
Also ich sag's mal so, die meisten unserer Kunden sehen das auch anders. Leider steht es bei einer Zeitung immer so, dass Energie so brutal teuer sei. Ist halt einfach, ne, in die Presse zu schreiben, es ist teurer geworden und das billiger wurde mal. Das steht ja nie in der Zeitung. Und ich glaube, wir erleben es ja gerade ganz aktuell. Gefühlt ist ja Tanken so billig wie seit Jahren nicht mehr. Und Strom, haben Sie ja gerade recht gesagt, 10-Jahres-Vergleich. Im Vergleich zu allen anderen Waren, Dienstleistungen ist es ja wirklich, also wenn ich einen Schäufele mir angucke, was das vor 10 Jahren geguckt
hat. Moment, also, aufpassen, nichts gegen Schäufele.
Nein, ich esse es ja gerne, aber selbst vor 5 Jahren, da lag das noch in der Region hier bei 10 Euro und dann unter 17, 18 Euro geht ja nichts mehr. Und gemessen daran ist die Energie doch deutlich moderat, teilweise gar nicht gestiegen.
Also ich merke, wir brauchen einen Schäufeles-Index sozusagen. Ja, das
also nee, ich würde mich freuen, wenn Schäufele auch ein bisschen preiswerter wieder wäre, wobei das, glaube ich, auch ein Wunschtraum ist.
Ja. Also wir sehen schon, das Thema Preise ist natürlich was die Menschen bewegt auf jeden Fall. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und trotzdem muss man da, glaube ich, gute Faktenlage schaffen, ne? Weil viel erzählt wird, was gar nicht so stimmt. Wenn man jetzt mal ein bisschen nach vorne blickt, wissen momentan, ja, die Strompreise sind leicht teurer als noch vor 10 Jahren, aber im Verhältnis gesehen nicht dramatisch. Dann gab es diesen Peak, wie schon erwähnt. Aber wo gehen wir denn hin mit dem Strompreis? Kann man sowas überhaupt prognostizieren, wenn man jetzt sieht, wie sich die Erzeugung auch diversifiziert etc.? Trauen Sie sich da eine Prognose?
Ja, das trauen wir uns schon. Ich möchte aber erstmal differenzieren zwischen Strompreis für Privatkunden, was natürlich uns alle Privato interessiert, und dort, wo er im Moment auch teurer ist, das muss man auch zugestehen, ist halt für die Industrie. Und das steht halt oft auch in der Presse, dass wir halt für die Industrie heute höhere Strompreise haben als vor 10 Jahren, ist auch eine Wahrheit. Die Netzentgelte sind gestiegen und der Grundbörsenpreis ist auch gestiegen. Und das ist eher unser Problem. Also wenn in der Presse jetzt drinsteht, Strompreise sind teurer oder Energiepreise ist teurer, dann trifft das leider für die Industrie zu. Ja, beim Privatkunden eher weniger, sage ich mal so, ohne dazu zu euphorisch zu sein. So, und für die nächsten Jahre kann man auch wieder prognostizieren, es ist im Endeffekt im Privatkundenbereich im Moment absehbar, dass es eher stabil wird. Wir haben ja auch gerade gesenkt in den letzten 2 Jahren. Leicht sinkende Tendenz, würde ich fast sagen. Hängt natürlich immer ein bisschen an der Bundesregierung ab, wie viele Umlagen und Steuern sie draufhauen will. Und bei der Industrie ist es das erklärte Ziel zu sagen, es muss sinken, denn wenn man Netzentgelt und Strom zusammennimmt, also den Rohstoffstrom, dann sind wir schnell in der Industrie bei 14, 15 Cent und das ist dann doch schon doppelt so viel wie noch vor 10 Jahren. Dann ist natürlich die große Gefahr, dass die Industrie abwandert und das wäre gar nicht gut.
Ich will nochmal zurückkommen auf den Dreiklang, den wir vorhin hatten, nämlich also einmal das Thema Abrechnung, also Lieferung von Strom, dann das Thema Erzeugung und dann haben wir noch das Thema Verteilung. An der Börse habe ich jetzt verstanden, wir haben die Nachfrage, den Strom X, den man brauchen hier in Deutschland für Industrie, für Privathaushalte. Und wir haben die Erzeuger, die eben diesen Strommenge X dann auch liefern, zu Preisen, die sich an der Börse dann zusammensetzen. Aber wer produziert denn aktuell den Strom in Deutschland? Es ist ja, früher war es ja eher zentral. Jetzt ist es sozusagen dezentraler. Wir haben erneuerbare Erzeugung, nach wie vor aber auch Kohle, Gas etc. Wie werden die zugeschaltet? Also wie werden die abgefragt? Ist das dann, sagt man einfach, hey, ich habe morgen schon die Sonne, ich kann euch so und so viel liefern? Also ganz einfach.
Also die Grundsatz des Marktes, die Idee war halt, das wettbewerblich zu orientieren. Also das billigste Kraftwerk macht den billigsten Preis, wie ich vorhin skizziert habe. 7,1 sage ich, wunderbar, werde ich auch als erstes abgerufen. 7,2, der produziert das teurer, wird zweites abgerufen. Und je teurer ich werde, desto weniger produziere ich. Also ist der Einreiz, möglichst günstig anzubieten, um möglichst auch viel produzieren zu können, um dann Geld zu verdienen. Das funktioniert auch sehr gut. Wir haben jetzt nur eine Änderung drin und die kommt halt durch die Erneuerbaren. Dass die Erneuerbaren außerhalb dieser Merit Order, so heißt dieser Fachbegriff, gefördert werden, ihren fixen Beitrag bekommen hatten früher und dass die dann halt immer an den Markt erstmal zu null gehen, weil sie kommen. Also sie werden gefördert mit einem bestimmten Betrag oder einer Umlage, so ist es ja richtig. Die Umlage kommt und dann ist erstmal wurscht, ob ich da einen Börsenpreis von 5, 7, 8 oder 9 anbiete. Also ich komme immer mit 0 rein. Dadurch rutscht der Rest nach hinten. Wenn ich also viele PV- und Windräder habe, kommen die anderen nach hinten, kriegen weniger Stunden. Jetzt könnte man natürlich sofort sagen, super, je mehr Erneuerbare, desto billiger wird es. Ist aber leider nicht ganz so. Weil je weniger Stunden so ein Kraftwerk hat, desto teurer wird es dann wieder. Mhm. Was auch natürlich wieder gut für das CO2 ist. Das darf man nicht vergessen. Also gut für das CO2 ist also viel Erneuerbare. Die kommen erstmal mit 0 in den Markt rein, weil sie ja schon bezahlt wurden durch das Umlagesystem. Und dann werden die Stunden des Kraftwerks, des konventionellen Kraftwerkes immer weniger, was dann pro Stunde teurer wird. Deswegen glaube ich nicht, dass aus diesem Effekt heraus eine deutliche Preissenkung entstehen wird. Also viele Stunden mit 0 zusätzlich, aber dafür dann halt viele Stunden mit Kraftwerken, die doppelt so teuer sind, macht unterm Strich wieder das Gleiche. Deswegen glaube ich trotzdem eher sinkende Kosten, leicht sinkende Kosten. Aber aus diesem Effekt heraus, Erneuerbare mit 0 rein und konventionelle gehen raus mit dem gleichen Preis. Nein, die werden auch Reststunden haben, denn
immer,
1000
immer.
Stunden Sonne Eben. Und 2500 Stunden Wind heißt auch viele 1000 Stunden ohne Sonne und Wind. Und da braucht es erst einen Speicher und zweitens halt am Ende auch noch ein paar Kraftwerke, die Löcher füllen.
Das heißt aber auch, die Logik, die man gemacht hat, war vom Grundgedanken richtig, aber physikalisch natürlich Blödsinn, weil Wind und Sonne niemals 8700 Stunden liefern können.
Ja, es ist ja richtig. Trotzdem, physikalisch muss man es halt nur mit der Batterie kombinieren und mit dem Langfristspeicher. Das sind halt die Kombinationen, die als nächste in der Diskussion sein werden. Denn nur die Sonne über die Arbeit zu rechnen, nur die 1000 Stunden Sonne, 1100 Stunden Sonne, Freiburg für mal 1200 Stunden Sonne ist okay, aber das Jahr hat 8760 Stunden. Und es hilft uns ja nicht, wenn wir Licht einschalten, wenn es draußen hell ist, sondern da brauchen wir halt die Batterie erstmal zu, dass wir die Verteilung beim Tag kriegen. Und als zweites brauchen wir halt eine große Speichermöglichkeit, um dann halt die Sonnenenergie zum Beispiel vom Sommer in den Winter zu bekommen. Denn im Winter müssen wir heizen und dafür brauchen wir auch ganz viel Energie.
Also genau auf diese Themen kommen wir alle noch in diesen Podcast, beziehungsweise in den Folgen, in weiteren Folgen des Podcasts. Aber ich wollte auf die dritte Reihe dann nochmal eingehen oder den dritten Spieler nochmal eingehen. Das ist immer die Verteilung. Ne? Also ich habe einen, der es erzeugt, einen, der es braucht, einkauft und verkauft. Und dann habe ich noch die Netze. Irgendwie muss der Strom ja zu den Leuten kommen. Und ohne die geht ja gar nichts. Und jetzt sind wir in Deutschland ja zum Glück in einer Situation, wo man sagen, die sind sehr, sehr sicher und zuverlässig. Also bei der Energie haben wir sogar Unterdurchschnitt. Aber die müssen schon auch mitspielen.
Also Unterdurchschnitt Ausfälle, müssen wir dazu sagen.
Ja. Sonst sind wir Überdurchschnitt, aber hier positiv gemeint.
Genau. Ja, also am Endkunden versteht das ja erstmal kein Mensch. Ne? Also Steckdose und da kommt der Strom raus und viel mehr will ich ja gar nicht wissen, muss ich ja sagen. Also ich als Privatmensch will das ja gar nicht wissen. Das ist eine Steckdose und dann kriege ich eine Rechnung, dann zahle ich das, alles gut. Aber der Gesetzgeber hat sich das überlegt, die Kraftwerke hatten wir gerade. Die sind halt von den Netzen getrennt worden, um noch mehr Marktwirtschaft reinzukriegen. Und die Netze wiederum, weil man sie ja nicht örtlich und auch nicht versteigern kann, hat ja jedes Netz ist ja örtlich festgelegt. Also das Netz in Nürnberg gibt es auch nur einmal. Das können wir halt nicht austauschen. Im Kraftwerk geht es ja noch austauschbar. Ich kann ja theoretisch dann sagen, Sandreuth mache ich aus und in Gebersdorf mache ich es an. Das geht ja von zwei verschiedenen Betreibern. Im Netz geht das nicht. Also hat der Gesetzgeber halt Kraftwerk und Netz auseinandersortiert und im Netz läuft es halt so, dass wir dann den Strom transportieren müssen und da sind wir natürlich dann abhängig, wo werden Windräder gebaut, wo steht die PV-Anlage, welches Kraftwerk läuft jetzt Gebersdorf oder Sandreuth, um es mal hier physisch zu machen, und das müssen wir dann immer durch die Gegend fahren. Und welcher Verbraucher braucht gerade, ist ja die nächste Frage, verbraucht jetzt die Stadt besonders viel, weil wir Werktag haben, oder verbrauchen wir halt besonders viel an einem Dezember, Sonntag, weil der Christkindlesmarkt offen hat. Das sind ja Fragen, das macht das Netz dann. Die sind dann halt für den Transport der Energie zuständig.
Weil Sie vorhin das Stichwort Gebersdorf genannt haben, wir sollten vielleicht mit einem kleinen Irrtum aufklären. Also Gebersdorf hat nichts mit der Energie zu tun. Also es ist zwar ein Kraftwerk, aber betreiben nicht wir, das muss man vielleicht nochmal sagen. Ne?
Ja, und Gebersdorf-Kollegen sind von der Uniper und nichts mit uns zu tun haben, auch nicht. Wir arbeiten mit denen eng zusammen. Die liefern uns auch teilweise Fernwärme aus ihrem Kraftwerk. Und das nehmen wir natürlich gerne und arbeiten halt viele Jahrzehnte schon mit den Kollegen gut zusammen.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Börse und sagen, ich habe die Menge X Strom, die gebraucht wird in Deutschland. Ich habe die Produzenten. Und dann habe ich das Netz, die sagen, okay, diese Menge Strom muss ich auch durch mein Netz schicken. Aber Netz hat ja immer eine bestimmte Frequenz. Das heißt, die Aufgabe der Kollegen ist es, egal wie hoch die Menge ist, Wochenende sicher anders wie untere Woche. Ich muss gucken, dass die Frequenz gleich bleibt. Das ist doch aber auch eigentlich schon jetzt mit dieser Diversifizierung von Erzeugung und Verteilung und Einkauf und Beschaffung schon eine andere Herausforderung als früher, wo man sagt, das war irgendwie ein bisschen statischer.
Also alles richtig. Jetzt würde ich aber gerne auch noch mal sortieren wollen, welcher Netzbetreiber ist wofür zuständig. Also wir sind die Verteilnetzbetreiber. Wir bringen also den Strom von, ganz physisch gesehen, von Sandreuth wirklich hier bis in die Stadt rein. Okay, das sind wir. Wenn Sandreuth aber nicht produziert und Gebersdorf auch nicht, dann bekommen wir den Strom aus dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT. Und dort nehmen wir dann meinetwegen in Ludersheim den Strom auf und bringen den dann wieder in die Stadt. Dort haben wir einen Direktkuppler stehen. So, und die 50-Hertz-Frage, die ist keine Frage, die man im Verteilnetz machen kann. Denn dafür braucht man halt größere Netze, größere Verbünde. Ich nenne mal ganz physisch, wenn ich ein kleines Netz habe, meinetwegen jetzt 100 Abnehmer, habe dann nur einen Motor dran und der Motor muss ja erstmal 3000 Umdrehungen drehen, damit der Generator seine 50 Hertz macht, damit 3000 durch 60 Sekunden sind 50 Hertz. wenn der Motor jetzt ein bisschen langsamer dreht, dann habe ich keine 50 Hertz mehr. Also wenn ein Motor nur ein Netz betreibt, dann wird es schwierig. Ist natürlich genauso schwierig, wenn dann ein Windrad oder eine PV-Anlage da steht, was dann erstmal alles geht. Aber wenn die Last auf- und zugeschaltet wird, dann bewegt sich was. Deswegen macht das der Übertragungsnetzbetreiber. Und der regelt die 50 Hertz aus, an die wir uns wieder synchronisieren müssen. Und das läuft in Deutschland viel, viel besser als in vielen anderen Nationen. Deswegen haben wir in Deutschland sehr, sehr stabile Netze mit, ich glaube, 9 Minuten Ausfall pro Jahr oder sowas. Vielleicht sind es 11, ich will es gar nicht lügen. Aber nee, auf jeden Fall
unter 10, glaube ich. Also bei der Energie zumindest.
Ja, gut. Und dadurch läuft das Netz so stabil, dass wir halt diese Aufteilung gefunden haben. Der Übertragungsnetzbetreiber hat halt viele Großkraftwerke dran. Weil er viele dran hat, sind wir als Verteilnetzbetreiber, wenn wir mal eine Schwankung hätten oder sowas, werden wir von ihm gestützt. Umgekehrt fordert er uns unsere Unterstützung auch an. Und so läuft das Spiel zusammen, sodass wir halt immer die stabile Netzfrequenz haben. Und diese stabile Netzfrequenz, die sehen wir halt an der Steckdose auch. Dann funktioniert alles.
Also, jetzt haben wir für der ersten Folge, sind wir bei der Steckdose angefangen, ganz kleine Drähtchen, bis zu den ganz großen Übertragungsnetzen und Höchstspannungsleitungen. Und genau das ist die Bandbreite auch, die wir sozusagen in dieser Energiewirtschaft bedienen wollen und die wir auch erklären wollen bei diesem Podcast. Ich glaube, das war ein guter Einblick mal und auch so ein Entree für die nächsten Folgen. Wir haben viel, viel, glaube ich, zu erklären. Zusammenhänge zu erläutern. Mike Render, vielen Dank für diese erste Folge. Wir freuen uns auf weitere und ich sage allen erstmal herzlichen Dank und wir hören und sehen uns wieder hier bei Energie erklärt, nämlich Vorsicht, Spannung.
Bis bald.
Bis bald.